Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Und wie es sich für ein Erntedankfest gehört, singen wir auch Lieder und beten Psalmen. Guido, könntest du diesen Psalm nochmal aufrufen, den Klaus dir geschickt hat? Und weil ihr schon so oft aufgestanden seid, dürft ihr jetzt noch einmal aufstehen. Und zwar möchten wir einen Psalm im Wechsel lesen. Das ist eine alte christliche Tradition, da werde ich auch in der Predigt noch einmal mit drauf eingehen. Psalm 9. Und in dem Psalm erkennen wir ganz viele Muster für die Art und Weise, wie wir danken können. Ich lese immer die Verse, die vorne stehen, und ihr könnt dann die Eingerückten lesen. Es sind nicht die euch bekannten Worte, es ist die Bibelübersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Dass meine Feinde zurückweichen mussten, sie sind gestürzt und umgekommen vor dir.
Denn du führst mein Recht und meine Sache. Du sitzt auf dem Thron, ein rechter Richter.
Du schildst die Völker und vernichtest die Frevler. Ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig. Der Herr aber thront ewiglich. Er hat seinen Thron bereitet zum Gericht.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren wie des Rechtes.
Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not.
Darum hoffen auf dich und deinen Namen kennen, denn du verlässt es nicht, die dich heraussuchen.
Lobe den Herrn, der zu Zion wohnt. Verkündet unter den Völkern sein Tun.
Wenn er nach Blut Schuld verharrt, gedenkt der Elenden und vergisst nicht ihr Schreien.
Herr, sei mir gnädig, sieh an mein Elend unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes. Völker sind versunken in der Grube, die sie gegraben. Ihr Fuß ist gefangen im Netz, das sie gestellt hatten.
Der Herr hat sich so getan und Gericht verhalten. Der Frevler ist verschreckt und das Werk seiner Hände.
Die Frevler sollen zu den Toten fahren, alle Völker, die Gott vergessen. Herr, steh auf, dass sich Menschen die Oberhand gewinnen. Lass die Völker vor dir gerichtet werden. Amen. Ich hoffe, ihr seid zu Beginn nicht allzu verwundert über diesen Psalm. Es soll auch nicht um den Psalm selber gehen, sondern um das, was mit dem Thema Danken zu tun hat. Und da möchte ich auch zu Beginn gleich danken, ganz vielen verschiedenen Leuten. Ich danke erstmal Klaus, dass er immer predigt, weil es ist ziemlich spannend zu predigen. Und ich bin froh, dass ich nicht so oft machen muss wie Klaus, weil das ist nicht einfach ein Vortrag, das muss ich ab und zu auch machen, sondern damit gibt man auch was Persönliches preis. Und ich glaube, das wird heute eine recht persönliche Predigt. Ihr dürft gespannt sein. Ich danke auch allen, die gekommen sind. Ich danke ganz bestimmten einzelnen Personen, die da sind. Und vielleicht hören und verstehen die auch, was ich sage. Ich danke auch der Band, die mein Wunsch-Shandy gespielt hat, der für mich untrennbar mit Erntedank verbunden ist. Also wir pflügen und wir streuen. Das Thema Landwirtschaft wird auch immer wieder in der Predigt aufkommen. Euch danke ich, dass ihr mir jetzt zuhört. Und ich danke auch allen, die das hier so schön geschmückt haben. Weil daran kann man auch erkennen, was Gott bewirkt. Wenn ich jetzt hier nach vorne gehen würde, nein, ich tue es ja, und hier so eine Zuckerrübe nach oben greife, ich weiß nicht, wer weiß, wie groß der Samen einer Zuckerrübe ist. Also wenn man den heutzutage sieht, ist er schon relativ groß, weil er umhüllt ist von einer Pille, aber eigentlich ist er sehr, sehr klein. Und daraus schafft Gott Großes. Jetzt der Titel der Predigt der beinhaltet zwei Fragen. Das hat Klaus ja schon richtig so gesagt. Ernte Dank, wieso denn das? Und kann man danken lernen? Das werden wir jetzt sehen, ob man danken lernen kann. Ihr könnt das ja nachher entscheiden. Aber wir stimmen nicht ab. Dankbarkeit ist ein großer Begriff. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit, wenn wir über solche Texte zu Dankbarkeit gesprochen haben bei uns im Jugendkreis. Ihr könnt euch denken, wie lange das her ist. Da war eine Person dabei, die immer gesagt hat, ich weiß nicht, was ihr wollt. Es steht schon alles da. Und ich glaube, so ist das auch, wenn man über das Thema Dank spricht. Eigentlich ist es auch jedem klar, was Dank ist. Und trotzdem müssen wir immer wieder neu darüber nachdenken und für uns definieren, was Dank ist. Und manch einer stöhnt vielleicht auch, weil er sagt, es ist wieder Erntezeit und natürlich kommt auch wieder das Erntedankfest. Ob wir ernten oder nicht, ob wir so einen kleinen Hobbygarten haben oder Landwirte sind, Erntedank steht jetzt wieder auf dem Kalender. Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass er sich sagt, ist es nicht manchmal unmöglich zu danken? Ich habe gar keinen Grund zu danken. Wem etwas von dem Psalm eben in Erinnerung geblieben ist, da ist ganz viel nicht von Dank die Rede, da ist ganz viel auch von vielleicht Hass, Zerstörung die Rede, von Unverständnis über das, was passiert. Und trotzdem scheint auch immer die Hoffnung durch, Gott hat das im Griff und Gott wird handeln. Viele in meinem Umfeld reden von der Unmöglichkeit zu danken. Vor allen Dingen auch unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, warum soll ich danken für etwas, das ich doch selber getan habe? Also danken, das geht doch gar nicht, meinen die anderen. Mancher sagt vielleicht auch, ich kann momentan nicht danken, wenn ich auf all das blicke, was ich erlebe. Als Klaus mir gesagt hat, ich soll heute predigen, wusste er, das ist für mich ein wichtiges Thema, Landwirtschaft. Und ich hatte ein halbes Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und somit ist es jetzt plötzlich auch keine reine Predigt über Erntedank und meinen Bezug zur Landwirtschaft, sondern es ist eine Predigt zum Thema Dank. Dank in meinem Leben und vielleicht könnt ihr auch Impulse mitnehmen für euer Leben. Und trotzdem wird es immer wieder durchscheinen, mein Lieblingsthema, die Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Begeisterung für Landwirtschaft, das Staunen über Saat und Ernte, über Wachstum, Gedeihen und Segen. All das ist ein gutes Bild für das, was eigentlich überall bei uns im Leben besteht und entsteht. Und es kann ein gutes Bild sein, um eine Haltung zum Thema Dankbarkeit zu gewinnen. Klaus sagte eben auch, man kann vielleicht riechen, was hier vorne ist. Für mich ist Landwirtschaft verbunden mit Gerüchen. Da, wo wir jetzt wohnen, da riecht es so, wie da, wo ich herkomme. Und das ist verbunden für mich damit von regelmäßiger Saat, von regelmäßiger Ernte, von regelmäßigen sich um Tiere kümmern. Jetzt gehe ich nur noch regelmäßig ins Büro. Ich will euch kurz erläutern, was euch heute erwartet. Und ich sage euch, ihr lasst euch vielleicht auch auf ein Abenteuer ein. Ich werde laut denken und vieles aus meinen persönlichen Erfahrungen beleuchten. Und somit wird das keine Erntedank-Predigt an sich. Vielleicht ist Erntedank auch nur das Sprungbrett für mich, um auf das Thema Danken einzugehen. Ich werde jetzt immer so ein bisschen um das Thema kreisen, einzelne Splitter sammeln, Aspekte aufführen, die mir wichtig sind und versuchen, euch ein Bild vor Augen zu malen. Und dann will ich mich auf ein paar bestimmte Aspekte konzentrieren. Und als ich hierher gekommen bin, hatte ich zwei Versionen für das Ende der Predigt. Eine Version A und eine Version B. Und ich wollte das abhängig machen von meinem Eindruck während des Gottesdienstes und während der Predigt. Also ihr könnt mich näher fragen, ob ich die Version A oder die Version B gebracht habe am Ende. Jetzt fange ich an mit einem Fremdwort. Wer kann sich was darunter vorstellen? Stabwoi. Kann sich vermutlich niemand was darunter vorstellen. Stabwoi. Also auf Hochdeutsch Staubwein. Da, wo ich herkomme, Oberhessen, feiert man nicht nur Erntedank im Gottesdienst, sondern man feiert auch, wenn die Ernte vorbei ist, Staubwein. Man sagt, die ganze staubige Arbeit ist vorbei, jetzt können wir feiern, etwas trinken, den Staub herunterspülen, also Staubwein. Ich verbinde das mit ganz vielen Gefühlen, mit dem Gefühl der Ernte. Und das sind jetzt auch ein paar rückblickende Gefühle, die heute nicht mehr mit Landwirtschaft etwas zu tun haben. Man denkt dann, wenn man Staubwein feiert, an den letzten Sack Kartoffel, der zugebunden wurde bei der Ernte und heute bindet keiner mehr Säcke zu. Man denkt aber auch an die Mühen der Vorbereitung, an das Kartoffellegen, an das Säen von Getreide, an den Bauern, der im März ausgezogen ist, um sein Feld zu bestellen. Man denkt aber auch an die ganzen Befürchtungen, die man hatte, als es geregnet hat, zu wenig, zu viel Sonne, zu wenig Sonne, Unkraut, Pflanzenkrankheiten. Und jetzt scheint so ein bisschen ein vielleicht romantisches Bild von der Landwirtschaft durch, das aber auch nicht mehr mit meinem Berufsalltag zu tun hat. Und deshalb gehe ich mal eine Folie weiter. Ich weiß nicht, was euch beim Thema Dank einfällt. In Word kann man so schön nach Synonymen und Antonymen suchen. Man kann sagen, was bedeutet Dank? Hier steht ganz viel. Belohnung, Dankbarkeit, Lohn, Dankgefühl, Gegenleistung, Erinnerung, Folge und so weiter und so fort. Ihr könnt das alles vielleicht sehen. Ich habe so ein bisschen bewusst auch ein anderes Wort noch mit dazu genommen, nämlich die Gnade. Das sind die Begriffe, die hier nebenstehen. Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid, Absolution, Güte, Entgegenkommen. Jeder von euch wird mit diesen Begriffen etwas verbinden, wenn er über Danken, über sein Leben nachdenkt. Und bei beiden Begriffen, sowohl beim Dank als auch bei der Gnade, gibt es die sogenannten Antonyme. Vielleicht ist das manchmal uns sogar präsenter. Wir reden nicht von Gnade, sondern von der Ungnade. Wir empfinden Ächtung, nicht Dank. Nicht Gnade, Entschuldigung. Wir empfinden Undank. Wir verstehen unter Dank vielleicht eher auch Entschädigung. Alles das rundet das Thema so ein bisschen oder kreist das Thema ein bisschen ein. Und jeder von euch wird sich vielleicht irgendwo wiederfinden an diesen Stellen. Ich sprach, bevor ich jetzt auf diese Begriffe einging, von dem romantischen Bild der Landwirtschaft. Und heute reden wir eher von der Landwirtschaft 4.0. Also keine Angst, es wird kein landwirtschaftlicher Vortrag. Alles ist eng miteinander verknüpft. Als ich 1986, 87 Landwirtschaft studiert habe, hatte ich einen Studienkollegen, der hat sich am Institut für Landwirtschaft in Gießen, für Landtechnik in Gießen, mit der Bilderkennung von Unkräutern beschäftigt. Die haben gesagt, wir müssen eine Kamera an den Krupper montieren, also an so ein Bodenbearbeitungsgerät, Unkräuter erkennen und dann können wir selektiv Unkräuter bekämpfen. Damals habe ich gedacht, der tickt nicht ganz richtig. Heute reden wir in meinem beruflichen Umfeld von der Landwirtschaft 4.0. Das heißt, es ist alles miteinander vernetzt. Der Mähdrescher mit dem Treckerfahrer, mit dem Düngestreuer, was auch immer. Düngung findet statt nach Bodengegebenheiten und Wasserhaltbarkeit des Bodens. Alles ist optimiert und begrenzt und organisiert. Das ist Afrika, Landwirtschaft in Afrika. Das krasse Gegenteil. Ihr werdet vielleicht denken, was das alles jetzt soll. Ich werde im Laufe der Predigt nochmal darauf eingehen. Für mich bleibt trotz Landwirtschaft 4.0 oder der Landwirtschaft klassisch, wie sie vielleicht vor 30 Jahren war oder heute noch in Afrika gelebt wird. Wachstum und Gedeihen stehen in des Herrn Hand. Deshalb auch das Lied am Anfang. Ich glaube, selten hat jemand wie Matthias Claudius ausgedrückt so stark, dass alles, was wir tun, immer von Gottes Segen abhängt. Ich glaube, dass Dankbarkeit ein ganz zentrales Thema in unserem Leben ist und auch in unseren Beziehungen. Dankbarkeit hat was mit der Beziehung zu uns selber zu tun, zu anderen Menschen und vor allen Dingen auch zu Gott. Die Predigt ist so ein bisschen für mich ein Kondensat aus dem letzten halben Jahr, wo ich mich wegen der Predigt mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt habe. Und vielleicht aus den letzten zweieinhalb Jahren, wo in meinem Leben viel passiert ist. Und jetzt rede ich von etwas, was ich nicht verstehe. Ich habe mir sagen lassen, beim Kochen reduziert man und montiert wieder auf und reduziert wieder. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, nach was es schmeckt oder was der Grund dafür ist, dass es so gut schmeckt. Aber es soll dann am Schluss, wenn es schmeckt, eine runde Sache sein. Und ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken zum Thema Dankbarkeit folgen. Und euch auch vielleicht für das Thema Dankbarkeit begeistern. Und ich sage gleich, es sind für mich auch ganz viele Fragen offen geblieben. Ich habe für mich manche Antworten gefunden, aber ich habe auch ganz viele neue Fragen entdeckt. Ich bin aber dabei auch froh geworden. Wenn ich jetzt sage, ich bin froh geworden, dann hat das was mit Emotionalität zu tun. Und manch einer, der mich kennt, wird sagen, das ist vielleicht nicht ganz meine Stärke. Ich hoffe manchmal eher für Logik und das Sachliche zu stehen. Aber so sehr Saat und Ernte mit Logik, mit Abfolgen und Verstand zu tun haben, bleibt aber doch das Unfassbare auch hinter Saat und Ernte. Das Unfassbare hinter Segen, das Unfassbare von Gelingen und Misslingen. Manchmal auch das Fragen nach der gerechten Verteilung und nach der Gerechtigkeit Gottes. Wenn ihr euch an den Psalm erinnert, da ging es auch um die Frage, Gott, bist du wirklich gerecht? Und wenn du gerecht bist, müsstest du doch, Pünktchen, Pünktchen. All die Fragen sind aufgetaucht. Das sage ich jetzt in aller Ausführlichkeit, weil ich, und jetzt bin ich wieder sachlich, statistisch davon ausgehen kann, dass hier Leute sitzen, die keinen Grund für Dankbarkeit sehen oder keinen Grund für Dankbarkeit haben oder empfinden. Menschen, die Leid, Krankheit, Streit und Enttäuschung umtreiben. Und auch für die soll die Predigt sein. Und ich befürchte, auch für die werden Fragen offen bleiben, aber vielleicht regt euch Gottes Wort in meinen begrenzten Reden an, darüber nachzudenken, wo ihr steht. Eins ist sicher, Dankbarkeit lässt sich nicht verordnen. Vielleicht lässt sich Dankbarkeit ein bisschen lernen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es auch ganz viele Aussagen Gottes zu Erntedankfesten, wo er sagt, ich verabscheue eure Erntedankfeste. Sie sind mir ein Gräuel, sie sind mir zuwider. Da wendet sich Gott gegen verordnete Dankbarkeit oder Dankbarkeit, die aus einem gewissen, aus einem Denken heraus gefeiert wird oder gelebt wird, wo man sagt, ich muss das eben tun. Ich muss dankbar sein, obwohl ich es gar nicht bin. Wo das Danken zur Routine geworden ist. Erntedankfesten können auch zur Routine werden. Erntedank ist für mich auch deshalb faszinierend, weil Gott lässt seine Sonne über allen Menschen scheinen. Erntedank ist nichts spezifisch Christliches, sondern Gott sendet seinen Segen an alle Menschen. Und jetzt komme ich nochmal in die Vergangenheit zurück. Wenn ich an Erntedankfest denke, in meiner alten oberhessischen Heimat, dann war an Erntedank die Kirche voller als an Heiligabend, weil das ein Dorf von nur Landwirten war. Und ihm war irgendwo noch bewusst, es ist nicht alles das, was ich getan habe, sondern es gehört auch dazu, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Wer nachher hier vorne hinkommt, kann sich so eine Milchkanne anschauen. Ich verbinde das immer mit den Zahlen 33, 21, 0. Aus dem Dorf, wo ich herkomme, war ich mal der Milchreferant mit der Nummer 33. Als ich aufgehört habe vor 25 Jahren, war ich der 21. letzte Milcherzeuger. Heute gibt es im Dorf null Milcherzeuger. Weshalb ich das sage, es fällt uns sicherlich schwer, über Landwirtschaft und Erntedank zu reden, wenn Landwirtschaft und Erntedank mit uns gar nichts mehr zu tun haben. Deshalb habe ich euch einen Hinweis auf ein Interview mitgebracht mit einem Kulturschaffenden im Deutschlandradio. Der wurde gefragt, was ist die Quintessenz aus Ihrem ganzen Schaffen? Was haben Sie in 30 Jahren Kultur am Theater erlebt? Und gefragt wurde eine Verlegerin, Klammer auf, die ich nicht sehr schätze, Klammer zu, aber sie hat eine interessante Antwort gegeben, nämlich die Antwort auf die wichtigste Lebenserkenntnis. Und sie sagt, du kannst viel gearbeitet haben, Kenntnisse erworben haben, die Kenntnisse angeeignet haben, Erfolg ist nicht vorprogrammierbar. Ernte auch nicht. Und das sage ich als einer, der eben die vielen Nuancen der modernen Landwirtschaft kennt. Also jetzt zum Thema Dankbarkeit in unserem Leben, darauf werde ich eingehen, Dankbarkeit in der Bibel. Ich werde drei ganz klare Aussagen treffen, was nicht zum Thema Dankbarkeit passt. Und ich werde versuchen, euch einen Bibeltext zu erschließen, der unser Leben vielleicht aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und ich werde was zu Steinhaufen sagen. Ich bin mal gespannt, ob ihr auch gespannt seid. Also, Dankbarkeit in unserem Leben. Wir sind gut trainiert. Jetzt sind meine Kinder nicht mehr so klein, aber ich kenne das noch. Ich gehe zum Bäcker morgens, samstags morgens mit meinem Jüngsten. Der bekommt einen Keks. Und was sagt so ein besorgter Vater? Was sagt man? Danke. Also das ist die antrainierte Dankbarkeit. Mancher meint, Dankbarkeit kann man nicht antrainieren. Vielleicht liege ich auch falsch, meinen Kindern versuchen, solche Dinge anzutrainieren. Aber das kennen wir nicht nur als Kinder. Auch wir leben in einer antrainierten Dankbarkeit. Wir kennen alle mehr oder weniger Dankesäußerungen, die eher nur so eine Floskel sind. Wer von euch viel fliegt, merkt vielleicht manchmal, dass das Grüßen und Danken im Flugzeug eher antrainiert ist und vielleicht manchmal eine Maske ist. Und trotzdem glaube ich, dass Dankbarkeit, auch die antrainierte, eine Form von Wertschätzung sein kann. Ich begegne meinem Gegenüber wertschätzend, indem ich ihm danke, indem ich würdige, was er getan hat. Das ist eine Herausforderung auch für uns als Gemeinde, das gegenüber all denen zu tun, die in der Gemeinde mitarbeiten, mit dabei sind. Weil ich dich wertschätze, behandle ich dich so, wie es sich gehört. Und wir können auch sehr gut durch nicht höfliches Verhalten unsere Wertschätzung nicht ausdrücken oder Missachtung und Abneigung ausdrücken. Und ich habe noch ein Gegenbeispiel, also nicht das antrainierte Danken, sondern eine spontane Dankbarkeit. Das ist ein Video, das der Guido jetzt einspielen wird. Ist schon ein bisschen älter. Ich hoffe, es klappt.
Die Lagerglocke von Friedland läutet zum Empfang.
Heimkehr der letzten Gefangenen.
An dieser Straße der Wiedersehensfreude viele, die vergebens warteten.
Die Leute heulten, weil sie überhaupt nicht mehr wussten, was sie sonst machen sollten. Und eigentlich muss ich sagen, man hatte Jahre in Gefangenschaft bestimmt nicht Gefühle gezeigt oder geweint oder sowas, aber da war es aus.
Der Kanzler, grippekrank, kann nicht dabei sein. Bis heute gilt die Heimkehr der 10.000 als Adenauers größte Tat.
Also es ging jetzt nicht um Konrad Adenauer, sondern es ging darum, dass im Jahr 1955 die letzten 10.000 Kriegsheimkehrer kamen und in dem Lager Friedland, wo sie ankamen, tatsächlich spontan das Lied Nun danket alle Gott gesungen haben. Vielleicht kann man sich auch fragen, ob das wirklich so spontan war, aber es war augenscheinlich spontan, weil da ganz viele Menschen dabei waren, die jetzt gemerkt haben, nach so vielen Jahren in Gefangenschaft, eigentlich hätte ich nie mehr damit gerechnet, wieder hierher zu kommen, Kinder zu sehen, die ich vielleicht noch nie gesehen hatte. Es gab auch ganz viele schwierige Situationen und trotzdem haben diese Menschen gesagt, wir danken jetzt Gott. Vielleicht auch, weil sie das Lied noch kannten und irgendwann mal gelernt hatten. Wie sieht es aus mit dem Thema Dankbarkeit in deinem Leben? Ich sprach eben von der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass manch einer von euch keinen Grund zum Danken sieht. Aber genauso wahrscheinlich sind hier viele da, die Grund zum Danken haben. Und es gibt vielleicht in eurem Umfeld viele, die Grund zum Danken haben. Und jeder für sich könnte jetzt, wenn ihr zurückdenkt an diese Begriffssammlung aus dem Thesaurus, überlegen, was ist euch wichtig beim Thema Dank? Vielleicht auch, welche Begriffe stoßen euch besonders auf, wo ihr sagt, das passt gar nicht zu mir oder momentan passt das gar nicht zu mir. Ich komme jetzt wieder auf Oberhessen zurück. In Oberhessen gibt es eine begrenzte Dankbarkeit. Die drückt sich dadurch aus, dass bei dem einen Landwirt eine Kuh stirbt und sein Nachbar kommt und hilft ihm, die Kuh aus dem Stall zu ziehen. Und als das ganze Geschehen beendet ist, sagt der eine Nachbar zum anderen Nachbarn, vielen Dank, wenn bei euch auch mal eine Kuh stirbt, helft euch auch. Ich weiß nicht, ob das eine auf Oberhessen begrenzte Dankbarkeit ist oder ob ihr das auch kennt. Dank vor dem Hintergrund Wiedergutmachung. Ich tue dir was Gutes, du tust mir was Gutes. Andere Beispiele, wie wir mit Dank umgehen. Wir haben doch selber viel getan, warum soll ich danken? Im Bild von der Landwirtschaft, wir haben heute Gentechnik, wir haben eine super Organisation, wir haben Ausbildung. Den Segen schaffen wir schon selber. Wenn die Folie jetzt nochmal, habe ich die ausgemacht? Wenn ihr euch das hier anseht, das sind die sogenannten E-Stadien im Wachstum einer Getreidepflanze oder in dem Fall einer Maispflanze, wo genau beschrieben ist, zu welchem Zeitpunkt jede Pflanze was auch immer braucht, wie viel Sonne, wie viel Dünger und so weiter sie braucht. Also scheinbar haben wir alles im Griff. Und trotzdem klappt es vielleicht nicht. Warum sollten wir Erntedank feiern? Ich komme jetzt auf das Thema Erntedank in der Bibel. Vielleicht antworten Kinder manchmal, warum sollte ich Erntedank feiern? Mit der Antwort, weil ich es kann. Ich sage, wir müssen oder dürfen Erntedank feiern und danken uns im Leben äußern, weil wir in Beziehungen leben, Beziehungen auch zu Gott. Und ich würde mich freuen, wenn wir hinterher sagen können, nach der Predigt, ja, es lohnt sich, dankbar zu sein und über Gründe zum Danken nachzudenken. Das erste Erntedankfest in der Bibel, ich weiß nicht, ob euch einfällt, wer das vielleicht gefeiert haben könnte. Kain und Abel haben das erste Erntedankfest gefeiert. Ein anderes, ganz bedeutendes Erntedankfest, was auch dazu in Verbindung steht, was ich eben sagte, Gott lässt die Sonne über allen Menschen scheinen, dass es scheinen ist das Erntedankfest, das Noah feierte. Und wenn man an Noah denkt, dann sieht man auch, was alles diesem Erntedank vorausging. Die ganze Zeit, die Noah in der Arche zugebracht hat. Oder die Zeit, bevor er überhaupt in der Arche war, wo er das Gespott der Leute ertragen musste. Und doch sagt Gott nach der Sintflut, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. In Römer 18 können wir nachlesen, dass Paulus argumentiert, eigentlich müssen die Menschen auch in der Schöpfung ihren Schöpfer erkennen. Auch das ist ein Thema von Erntedank. Ich kann in der Schöpfung Gott erkennen. Und jetzt bin ich auf einen tollen Text gestoßen, von dem ihr vielleicht denkt, was hat der mit Erntedank zu tun? Und ich habe den bisher auch noch nie in Verbindung mit Erntedank gesehen. Und manch einer von euch denkt vielleicht auch, Prediger, das ist ein ganz komisches Buch. Ich lese euch aus Prediger 3 einen Abschnitt, der euch vielleicht wundern wird. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen, also liebkosen, hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man doch keinen Gewinn davon. Das ist der Grund, weshalb ich sagte, es ist ein bisschen ein merkwürdiger Text. Der merkte ich, sagt der Prediger dann, dass es nichts Besseres gibt, man höre und staune, dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt es wieder vor, was vergangen ist. Ich weiß nicht, wie euch mit diesem Text geht. Mancher denkt, das klingt ja ziemlich resignierend. Ich habe nochmal diese Gegensatzpaare einfach aufgelistet. Ich glaube, das zu Hause noch einmal nachzulesen, lohnt sich wirklich. Aber um was geht es in diesem Text eigentlich? Es geht darum, dass wir von Gottes Souveränität reden. So ein bisschen ist das wie in einem Haus mit zwei Räumen. In dem einen Raum sitzt Gott, der Herrscher, der alles überblickt und alles in seiner Hand hat. Und in dem anderen Raum, da gehen wir rein und gehen wieder raus. Da gehen die Menschen der Bibel rein und wieder raus und erleben Dinge, die sie freuen, die sie als anstrengend empfinden. Und vielleicht sich manchmal fragen, was macht denn der nebenan in dem Raum? Interessiert das Ding gar nicht. Als Landwirt kennt man diese Situation, dass ich sähe und dann warten muss. Und der Prediger, der sagt etwas anderes. Der sagt, lebe im Augenblick. Und wenn ich jetzt am Ende eines Zeitraums gehe, jetzt an dem Ende der Ernte, an das Ende der Erntezeit, dann ist die Ernte eigentlich die Summe der Augenblicke, die ich im Jahr durchlebt habe. Angefangen vom Augenblick der Saat, Unkraut jäten, düngen, Boden bearbeiten, dem Warten auf Regen oder Nichtregen, auf Sonne, dem Hoffen, dass kein Hagel kommt und dann der Ernte. Und auch ein Leben kann die Summe der vielen verschiedenen Augenblicke sein. Und über all diesen Augenblicken in dem Haus, in dem das ich jetzt beschrieben habe, in dem Nebenraum, in dem Gott sitzt, oder vielleicht ist es Gottes Thronsaal über der Erde, da sitzt Gott. Und er sieht das alles und dem ist das nicht egal. Weil dieser Vers 15, der ist, wenn man den mehrmals liest, immer noch verwirrend. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Es ist Gottes Souveränität und Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Und das bleibt auch für uns so mit der offenen Frage. Manchmal empfinde ich das als Willkür oder manchmal verstehe ich das nicht. Ich komme zu drei Dingen, die Dankbarkeit aus meiner Sicht nicht bedeuten. Noch ein Witz aus Oberhessen. Ein Mann fällt aus der Scheune und bricht sich alle Knochen. Und der Nachbar sagt, es ist aber noch mal gut gegangen. Er hätte ja auch mit dem Augen im Nagel hängen bleiben können. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass euch jemand einreden möchte. Sei doch dankbar, weil es hätte ja noch viel schlimmer sein können. Es geht auch nicht darum, wenn wir über Dankbarkeit reden, zu sagen, es gibt ja Menschen, denen es noch viel schlechter geht als euch. Also sei mal richtig schön dankbar. Uns geht es ja noch gut. Es gibt nicht diese bedingte oberhessische Dankbarkeit. Oder das Schlimmste, was uns manchmal passiert, wenn du nicht danken kannst, dann stimmt etwas mit dir und deinem Glauben nicht. Worum es aber doch geht, ist vielleicht der Mut zur Dankbarkeit, auch wenn es anderen schlechter geht. Auch der Mut zur Dankbarkeit über das Erinnern. Das Erinnern, wie das die Menschen in dem Psalm machen, zu sagen, ich erinnere mich noch daran, was mir passiert ist, was ich erlebt habe, und dafür kann ich dankbar sein. Und dafür kann Erntedank auch vielleicht wichtig sein, den Blick auf das Eigentliche zu lenken. Es gibt keinen relativen und keinen absoluten Dank. Relativer Dank meine ich eben, mir geht es ja noch relativ gut, deswegen kann ich ja relativ bisschen was danken. Es gibt vielleicht den absoluten Dank, aber zu dem werden wir nicht immer fähig sein, dann, wenn es uns nicht gut geht. Nochmals diese Emotionalität. Wie kann ich von Erntedank reden, wenn andere hungern? Also da, wo wir heute Erntedank feiern, feiern andere irgendwo keinen Erntedank. Hungern, sind vielleicht als Christen auch verfolgt. Und deshalb ist es wichtig, vielleicht zu schauen, wie die Menschen in der Bibel mit dem Thema Dankbarkeit umgegangen sind. Und im Alten Testament bauten die Menschen Altäre und Steindenkmäler. Ich weiß nicht, wer das kennt, das soll Bethel sein, zumindest mal ist das ein Bild aus der Studienbibel, als ein Ort, wo Steine aufgehäuft wurden, weil Jakob Gott begegnet ist, weil er was mit Gott erlebt hat. Und es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, wo Menschen sich erinnern, indem sie sagen, hier habe ich was mit Gott erlebt. Es gibt noch einen Steinhaufen, der uns an etwas erinnert. Das Kreuz auf dem Hügel, das ist der wichtigste Steinhaufen, das wichtigste Erinnerungsmal, Merkmal in unserem Leben, dass Gott Mensch wurde durch Jesus Christus. Und das feiern wir nachher auch im Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir Abendmahl eben auch als Dank- und Erinnerungsmahl. Und deswegen hatte ich eben auch diesen Psalm gelesen. Psalmen und Lieder sind ein besonderer Ausdruck, sind eine Art von Gedenk- und Erinnerungsstein. Wenn ihr die Psalmen mal statistisch auswerten würdet, dann würdet ihr so ein Muster erkennen. Da kommt ganz viel Dank drin vor, da kommt aber auch ganz viel Klage davor. Und wie eben bei Prediger vermischen sich zwischendurch auch die Zeitebenen. Am besten kann man das merken in einem Psalm, den ich euch jetzt vorlese. Hilf mir zum Recht, Gott, und verteidige mich gegen das Volk, das keine Gottesfurcht kennt. Ja, vor dem Menschen, der Betrug und Unrecht verbreitet, rette mich. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum weichst du denn zurück? Warum muss ich in Trauerkleidung herumlaufen, wenn mein Feind mich bedrängt? Sende doch dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten und mich wieder hinbringen zu dem Berg, der geweiht ist. Zum Ort, an dem du wohnst. Da will ich vor dir zum Altar Gottes kommen, ja zu Gott, bei dem mich Freude und Jubel erfüllen. Dann preise ich dich mit der Zither. Gott, du mein Gott. Und dann spricht der Psalmbeter zu sich selber. Was ängstigst du dich, meine Seele, und stöhnst so in mir? Setze doch deine Hoffnung auf Gott, dann werde ich ihm noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. Also der Psalmist, der verwischt die Ebenen. Er beklagt sich, aber weiß auch, irgendwann werde ich Gott wieder danken, weil er sich daran erinnert, was er alles Gutes mit Gott erlebt hat. Die Souveränität Gottes, von der dieser Text in Prediger spricht, die fordert mich oft heraus. Sie mündet ja oft in der Frage, wie kann Gott das zulassen? Die Souveränität Gottes ist eine Zumutung. Letzten Endes so ein bisschen wie bei Adam und Eva im Paradies, enthält uns Gott nicht irgendetwas vor? Das ist die Frage manchmal der Schlange. Dank ist Beziehungsarbeit. Und Dank ist Gemeinschaftserlebnis. Deswegen singen wir im Gottesdienst und beten gemeinsam. Deswegen haben die Menschen, die Psalmen gebetet haben, gesungen und gebetet gemeinsam. Und nicht jeder hat genau in dem Moment das gefühlt, was in den Psalmen zum Ausdruck kam. Wenn vom Freuen und von der Dankbarkeit die Rede war, sind da Menschen mitgelaufen, bei denen letzten Endes nur untergehakt wurde und gesagt wurde, wir danken jetzt Gott gemeinsam. Wir können Gott danken, allein und in der Gemeinde, gemeinsam. Es gibt in der Bibel noch eine Geschichte, die ich besonders mag, und zwar, eben hatte ich das Bild von Jakob, der den Stein baut, den Gedenkstein baut, als er Gott begegnet ist. Und Jakob hat noch ein besonderes Erlebnis, an das er sich immer erinnert hat, und zwar die Begegnung mit seinem Bruder Esau, den er mal betrogen hatte und dem er nach vielen Jahren begegnet ist und wo sie sich versöhnen. Dank hat auch immer etwas mit Versöhnung zu tun, zwischen uns Menschen, aber auch zwischen uns und Gott. Und vielleicht ist es ja eine Anregung für euch zu überlegen, ich gehe mal dankend durch den Tag. Eben sprach ich von der Landwirtschaft 4.0. Ich nähere mich dem Ende. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht manchmal zum Mensch 4.0 werden, dass wir unser Leben optimiert haben und keinen Raum mehr lassen für Dankbarkeit. Manchmal befürchte ich, dass wir als Christen 4.0 werden, die super optimiert sind, die mit Technik und Möglichkeiten ganz viel erreichen können und vielleicht doch innerlich vereinsamen. Vielleicht stehen wir auch manchmal in der Gefahr, Gemeinde 4.0 zu werden. Ich habe, und jetzt komme ich zu meinem Schluss, ihr könnt immer noch raten, ob das A oder B ist, dieses Textes aus Prediger, wo der Prediger sagt, lebe im Augenblick. Nicht lebe sorglos in den Tag hinein, sondern lebe im Augenblick, weil den kannst du nicht ändern. Gelernt, was sinnfreie Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich meine. Zeit mit Gott zu verbringen, indem ich sein Wort höre, nicht denke, jetzt muss ich was lesen und verstehen und etwas leisten, sondern sinnfrei. Ich habe Gelegenheit, mit Gott zusammenzusitzen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dunkel an die Zeiten, wo man mit seiner Frau sinnfrei zusammensaß, unsinnige Dinge gemacht hat, für die man sich vielleicht heute keine Zeit mehr nimmt. Ich ermutige euch, euch Routinen und Rituale zu suchen, wo ihr das wieder üben könnt, mit Gott Zeit zu verbringen. Und das verbinde ich auch im Schluss mit einem persönlichen Bekenntnis, und das ist der Abschluss B, dass ich sagen kann, ich habe in den letzten 2,5 Jahren sehr viel erlebt. Das haben viele von euch nicht mitbekommen, ein paar haben das mitbekommen. Und ich musste wieder ganz neu lernen, dass Gott mir ganz viel Grund zum Danken gibt, dass ich das in seinem Wort erleben darf, dass ich das durch die Begleitung von Menschen erleben darf. Als ich das alles so intensiv erlebt habe, und ich spreche davon, dass ich auch aus verschiedenen Gründen in einer Therapie war, es mir nicht gut ging, beruflich, privat und unter großen Belastungen litt, das war alles nicht toll. Und ich kann heute erst sagen, ja, ich bin Gott dankbar. Und ich kann noch nicht sagen, ich bin Gott dankbar dafür, dass das alles so war. Aber ich kann sagen, ich bin dankbar dafür, wie es jetzt ist, dass Gott mir die Augen geöffnet hat. Ich muss nichts vor ihm leisten, sondern ich darf sinnfrei mit dem Zeit verbringen. Er hat alles für mich getan. Wir sehen das Kreuz von Golgatha. Wir haben hier immer das Kreuz als Erinnerung hängen. Und so ermutige ich euch, die Nähe zu Gott zu suchen, die Gemeinschaft mit Gott. Und wie in dem Psalm eben gelesen, zu sagen, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Ich weiß, irgendwann werde ich ihm danken, weil ich erlebt habe, ich hatte Grund zu danken, vertraue ich darauf, dass es so sein wird, weil ich darauf vertraue, Gott ist souverän. Amen.